Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Einen besinnlichen, schönen dritten Advent wünsche ich euch alle. Die Kerzen wurden mittlerweile angezündet. Danke, Josh. Ja, wie Adrian schon richtig angekündigt hat, geht es heute um die nächste Episode oder wie auch immer wir das nennen im Moment, um die nächste Phase Richtung Weihnachten, Richtung Heiligabend. Und wir schauen uns heute die Hirten etwas genauer an. Und der Bibeltext ist aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 8 bis 20. Und den lese ich jetzt einmal. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und es sei für euch das Zeichen, ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückkehrten, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen von dem Kind gesagt worden war. Soweit der Bibeltext. Ja, die Predigt heißt, wenn wir nicht mit Gott rechnen. Vielleicht hattest du schon mal den Gedanken, ja, der Glaube und das Ganze mit der Kirche und so, das ist nicht wirklich, also irgendwie fühle ich mich nicht dazugehörig, irgendwie ist das nicht für mich. Irgendwie ist das ja was für die, die fromm sind, für die, die wirklich so mit Christsein und mit der Kirche aufgewachsen sind oder die da irgendwie mit dazugehören, aber für mich ist das nicht wirklich was. Ich gehöre nicht dazu. Vielleicht hattest du schon mal solche Gedanken und wenn du sowas Ähnliches schon mal gefühlt hast, dann bist du mitten in der Weihnachtsgeschichte. Dann bist du genau da, wo wir heute, wo diese Predigt ist, wo dieser Moment in der Weihnachtsgeschichte geschah. Denn die Hirten, also da, um die es heute geht, die haben wahrscheinlich sehr ähnlich gefühlt, sehr ähnlich gedacht. Und in dieser Predigt will ich drei Fragen, jetzt könntest du die nächste Folie einmal machen, drei Fragen beantworten. Wer waren die Hirten? Genau, wer waren die Hirten? Warum gerade die Hirten? Und was haben die Hirten mit uns zu tun? Das sind die drei Fragen, die ich heute so ein bisschen beleuchten will. Also zunächst einmal, wer waren die Hirten? Ja, diese Frage scheint sehr einfach zu sein, klar. Ne? Das waren Typen, die bei den Schafen waren, haben wir ja gerade eben gelesen. Aber so die Hirten, kannst du die nächste Folie dran machen? Die Hirten waren nicht nur das. Vor allem, wenn wir es aus heutiger Perspektive sehen. Also niemand kann sich eine Weihnachtsgeschichte oder ein Krippenspiel oder das Weihnachtsfest insgesamt ohne die Hirten vorstellen. Die Hirten gehören zum Inventar. Die sind unersetzlich. Wie nennt man diese dekorativen Weihnachtskrippen da, ne? Überall sind die Hirten dabei. Das sind die kleinen Holzfiguren, meistens sehen die so erstaunt aus und stehen so ein bisschen abseits, so vor dem Esel und vor der Kuh und gucken so in dieses, in die Krippe rein, ne? Also man kennt sogar deren Gesichtsausdruck, man weiß, wie die hatten so lange Gewänder an, wahrscheinlich irgend so ein Hut, der so schief auf dem Kopf hängt, und die gehören einfach dazu. Die haben es tatsächlich geschafft, die haben es ins Fernsehen geschafft, so gesehen, ne? Die sind dabei, die sind weltberühmt, das muss man sich mal vorstellen. Und die hatten das mit Sicherheit nicht vor. Ne? Die haben sich diese Illusion bestimmt nicht gemacht. Aber also Milliarden von Menschen, und ich denke, ich lüge nicht damit, kennen die Hirten. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Und wir haben so unsere Vorstellung von denen. Die werden aber auch geprägt durch eine Romantisierung der Hirten. Also das Bild des Hirten oder die Figur des Hirten, die ist ja schon uralt. Schon vor Christus gab es Erzählungen über den Hirten. Antike Autoren haben über den hübschen Hirten geschrieben. So 300 vor Christus gab es einen Autor, der so die Geschichte über den schönen Hirten, der mit seinem Flötenspiel die Frauen der Dörfer in den Bergen bezirzte, und alle fanden ihn ganz toll. Und dieses romantische Bild, oder in den Kinderbibeln, wenn man sich die mal so anschaut, ne? David, der Hirte mit den Schafen, was für ein romantisches Bild. Der spielt so auf seiner Flöte, die Schafe grasen ganz friedlich, und er hat eigentlich nichts zu tun. Ne? Er sitzt da rum und genießt das Leben. Oder der Ziegenpeter, ja, in Heidi, ist doch ein wunderschönes Bild, nicht wahr? So, das schwebt so in unseren Köpfen rum. Und dazu kommt auch noch, dass dieses Bild zum Beispiel auch politisch gebraucht wurde. Zum Beispiel haben sich Herrscher als Hirten der Nationen betrachtet. Ne? Kaiser Augustus, der ja circa, wenn ich mich nicht täusche, so 20, 30 vor Christus anfing zu regieren, sogar vorher, glaube ich, bis 14 nach Christus, hat sich in gewisser Weise auch als Hirte der Nationen betrachtet. Weil, und das ist geschichtlich sehr, sehr gut dokumentiert, da gibt es 1000 Bücher drüber, er war ja derjenige, und ich muss dazu sagen, dass mein Wissen ganz garantiert nur so Halbwissen ist, aber ein bisschen was weiß ich. Er hat zum Beispiel den Pax Augusta sozusagen geprägt, diesen Begriff. Pax Augusta ist der augustinische Frieden oder der römische Frieden, der lange Zeit, also mit ihm begann und lange Zeit nach Augustus, nach Kaiser Augustus noch fortbestand. Der Frieden, der innere Frieden des Römischen Reiches. Also darunter haben die vor allem verstanden, dass die Bürgerkriege, die vorher da waren im Römischen Reich, mit Augustus aufhörten. Und er hat eigentlich die Republik abgeschafft und hat eine Alleinherrschaft daraus gemacht. Das war so Augustus, dafür stand er. Dafür wurde er später glorifiziert und zum Gott oder Halbgott erhoben. Also dieser Frieden, ne, als jemand, der die Völker vereint, ne, die alle zum Römischen Reich gehörten. Dazu wurden übrigens nicht die Kriege, an den Außengrenzen, die Kriege wurden dann nicht mit reingezählt. Die durften ja stattfinden, weil die haben den inneren Frieden ja nicht gestört. Ne? Aber er hat sich sozusagen als Hirte der Nation betrachtet. Und dieses Bild des Hirten, das ist so unbewusst wahrscheinlich, schwebt das auch in unseren Köpfen herum. Aber die Realität der Hirten war eine andere. Die Realität der Hirten war, im Prinzip waren sie mittellose, ohne festen Wohnsitz. Die Herden, die sie gehütet haben, gehörten nicht ihnen in der Regel. Sie hatten eine extrem harte Arbeit, denn das Hüten von Tieren draußen bedeutete natürlich auch bei jedem Wetter. Diese Leute waren garantiert nicht die angesehenste Berufsgruppe im damaligen Israel und in den anderen Ländern. Die Realität war, sie waren eigentlich die nicht dazugehörten. die die außen vor waren, fernab vom Tempel, vom religiösen Geschehen in den Städten, von den Synagogen, die konnten sich nicht leisten, mal eben die Schafherde zu verlassen, eigentlich. Ja. Die Realität der Hirten war anders. Sie hatten keine religiöse Würde, also sie waren nicht die, die religiöse Aufgaben ausführten, die angesehen waren deshalb. Und wir kennen das zum Beispiel aus der Geschichte von David, als Samuel kommt, um den neuen König zu salben. Und 7 der Söhne Isais gehen an Samuel vorüber und zu jedem sagt er, nein, Gott hat ihn nicht auserwählt. Und der letzte wurde vergessen oder bewusst nicht geholt, weil er ja bei den Schafen war. Ne? So dieses, da merken wir, David gehörte nicht dazu. Nur so als Beispiel, er wurde vergessen. Er war vielleicht der Kleinste, aber auch der am wenigsten Bedeutende unter den Brüdern. Und er war Hirte. Also die Realität der Hirten war eine andere. Sie war weder romantisch, noch war sie, hatte sie irgendwas mit Berühmtheit zu tun. Und sicher war in den Herzen, in den Seelen dieser Hirten auch eine gewisse Scham, ein Gefühl der Minderwertigkeit. Und ich denke mal, dass in manchen Berufsgruppen heutzutage genau das Gleiche vorhanden ist. Dass es bestimmte Leute gibt, die Berufe ausüben, die nicht besonders ehrenvoll sind, wo man nicht viel Geld kriegt, wo man eigentlich so der Unterste in der Nahrungskette ist. Ne? Auch heute gibt es diese Berufe, gibt es Leute, die diese Jobs machen müssen. Und ja, so viel zu den Hirten. Also die Hirten waren nicht zu beneiden. Dann die nächste Frage, warum dann ausgerechnet die Hirten? Manchmal denken wir etwas zu kurz, warum Gott die Hirten auserwählt, um ihnen als Ersten diese Botschaft zu bringen. Vielleicht denken manche Menschen, ja, das war halt zufällig so. Die Engel wussten vielleicht gerade mal Bethlehem und sind irgendwo aufgeschlagen und da waren nun mal gerade eben die Hirten, ne? Und dann waren sie halt die Ersten. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist diese Meinung nicht so vorherrschend, aber vielleicht denkt sich der eine oder andere, das hat ja eigentlich gar keine besondere Bewandtnis. Die waren halt eben da, ne? So, und deswegen kriegt sie das als Erstes mit. Vielleicht denken aber auch andere, naja, Gott kommt ja für die Armen, ne? Gott ist einer, der den Armen hilft und die Reichen eigentlich so, naja, ein bisschen von Ferne betrachtet, sie erstmal nicht so bevorzugt. Die haben es ja schon, die brauchen es ja nicht noch. Also ist Gott der Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, der für den kleinen Mann einsteht, ne? Ein Sozialdemokrat oder wie auch immer. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Obwohl das vielleicht auch ein Grund sein könnte, aber zum Beispiel kommen ja später die Könige oder die Weisen aus dem Morgenland. Die bringen goldschwere Geschenke mit. Also die waren wahrscheinlich ziemlich wohlhabend, konnten sich eine Reise leisten vom fernen Osten bis nach Bethlehem. Und sie waren genauso willkommen. Sie waren genauso Teil der Weihnachtsgeschichte. Da hat Gott sich nicht vorher überlegt, ja Moment mal, diese Spießer, die lassen wir mal außen vor, hier die Hirten kommen mal dazu. Nein, die Weisen aus dem Morgenland waren genauso dabei. Also kann der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit auch nicht so der Hauptgrund gewesen sein. Aber mögliche Gründe sind vielleicht, dass die Hirten nicht mit Gott gerechnet haben. Dass sie keine so genaue Vorstellung davon hatten, wie der Messias zu kommen hat. Und es gab bestimmt, sehr bestimmt viele im damaligen Israel, die eine genaue Vorstellung davon hatten, zumindest dachten, wie der Messias zu kommen hat, wie das Ganze auszusehen hat, was passieren muss, wenn der Gesalbte endlich da ist. Und vielleicht hatten die Hirten keine so festen Vorstellungen, kannten sich nicht in den Schriften aus, konnten nicht Bibeltexte zitieren und waren sich genau sicher, also wenn der Messias so kommt, dann kann es ja gar nicht der echte sein. Vielleicht hatten sie mehr Raum für Gott als viele andere. Vielleicht haben sie sich viel leichter oder schneller erlaubt, dem zu glauben, was der Engel ihnen sagte. Als Zacharias und Sarah ihr Kind erwarten sollten und der Engel zu Zacharias kam und sagte, deine Frau wird schwanger werden, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wird er stumm, 9 Monate lang, kann nicht sprechen, bis das Kind kommt. Warum? Weil er nicht geglaubt hat. Weil er gesagt hat, ein Moment mal, das kann nicht sein. Also Unglaube ist etwas ziemlich, scheinbar etwas gewesen, was bei vielen Menschen auch da war. Aber die Hirten, das sehen wir an der Reaktion, sie glaubten dem, was die Engel ihnen sagten. Sie machten sich auf den Weg und sie taten vielleicht etwas, was sie vorher nie getan haben. Die haben die Herden alleine gelassen. Die sind weggegangen und haben darauf vertraut, wahrscheinlich, dass es irgendwie gut geht, dass schon nichts passieren wird. Und sie machten eine Erfahrung, die ihr Leben verändert hat. Jesus wollte ihnen zeigen und deswegen sind sie in gewisser Weise ein Beispiel für uns. Sie haben eine Reise gemacht, nicht nur von der Herde, wo die Schafe waren, zum Stall, sondern auch vom Hörensagen zum Persönlichen. Okay? Das war eine Reise vom Glauben der anderen zum persönlichen Glauben. Sie machten sich auf den Weg, weil die Engel ihnen was verkündet hatten. Die Engel sagten, da ist jemand gekommen und dieser jemand ist der Retter, der Frieden bringt. Okay, das klang vielleicht sehr fromm und die Erscheinung war garantiert heftiger als alles, was sie jemals gesehen hatten. Die waren echt geflasht und wir alle wären total fertig gewesen nach dieser Erscheinung von Millionen von Engeln vermutlich und diesem Engel, der ihnen diese Nachricht gibt. Aber das war alles nur abstrakt vielleicht, fern. Jemand ist da, aber was, das hat ihr Leben wahrscheinlich noch nicht verändert. Das war ein Schockmoment. Aber als sie sich entschlossen, von diesem Hörensagen hin zur Krippe zu gehen, zum Stall zu gehen, passierte etwas. Denn dort wurde der Glaube der anderen zu einem persönlichen Glauben. Sie machten eine Begegnung, die ihnen Glauben gab. Und sie merkten, als sie in diesen Stall kamen, dass er genauso riecht wie das, was sie sonst auch in ihrem Berufsfeld kennen, dass da Stroh und vielleicht Dreck in den Ecken lag und es stank, dass dort Tiere waren, die das Rind, das laut atmet und der Esel, der irgendwie ständig kaut und die Schafe, die da am Blöken sind und alles war genauso, wie sie es kannten. Diese Hirten haben zigmal Ställe gesehen von innen. Sie wussten genau, wie das ist. Und sie kamen in diesen Stall und merkten, das ist unsere Welt, das ist meine Welt, das ist da, wo ich zu Hause bin, das ist, was ich kenne. Und dort, in ihrer eigenen Welt, erlebten sie Jesus, begegneten sie Jesus. Das Erstaunliche ist, Gott hat nicht gesagt, Moment mal, geht bitte, bevor ihr zu Gott kommt und bringt das nötige Opfer. Das war ja eigentlich Standard, nicht wahr? Wenn man zu Gott kommen wollte, wenn man in den Tempel kam, um sich Gott zu nahen, musste man was mitbringen. Man hatte ein Schaf dabei, man hatte Tauben dabei, man hatte Tiere, die geschlachtet werden mussten, damit Blut vergossen wird, damit man sich Gott nahen konnte, damit man ein Fest feiern konnte. Das war das Male. Und jetzt kommt ein Engel und sagt, geht einfach in den Stall. Geht einfach dahin, wo ihr ihn, nämlich den Retter, danke, wo ihr ihn niemals erwartet hättet. Geht, macht nicht den Umweg bitte über den Tempel, sondern geht direkt dahin. Das ist eure Welt, das ist eure Umgebung, das ist das, was ihr kennt. Jesus kommt in die Welt der Hirten und macht den Glauben der anderen, den Glauben, der fernab war, zu ihrem persönlichen Glauben. Und vielleicht deswegen sind es die Hirten. Vielleicht deswegen sind es die Niedrigsten, die am wenigsten Angesehenen, die deren Lebensumwelt und deren Umgebung nicht die schönste war. Und sie begegneten Gott darin. Und weil sie Gott in ihrer eigenen Welt erlebten, bedeutet das auch für alle anderen, dass sie Gott in ihrer Welt erleben können. Dass sie Gott begegnen können, wo sie sind. Und dann der nächste Punkt, die nächste Frage ist, warum gerade die Hirten? Obwohl, das habe ich ja gerade eben schon. Jetzt lese ich schon von der... Genau. Und dieser Vers, der ist zwar chronologisch gesehen viel, viel früher entstanden. Dieser Vers aus Hiob 42, Vers 5. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der drückt genau das aus, was dort in den Hirten passierte. Das, was ihnen der Engel sagte, das, was sie von den anderen wussten, wurde zu ihrem persönlichen Glauben, zu ihrer eigenen Erfahrung. Und die nächste Frage, was die Hirten eigentlich mit uns zu tun haben. Ja, die liegt wahrscheinlich schon nahe oder vielleicht wissen wir manche Antworten schon. Nun, eine sehr banale, einfache Antwort wäre, es war die erste Zeltevangelisation. Der Engel läutete die Ära der Zeltevangelisation ein, weil, natürlich, einmal das, was der Engel zu ihnen sagt, ist, ich evangelisiere euch. Das war das Wort, das er benutzte. Evangelium, die frohe Botschaft. Ich evangelisiere euch. Und sehr wahrscheinlich waren die Hirten in Zelten. Sie hatten da bestimmt Zelte aufgebaut, weil in der Nacht und bei Regen und bei Wind und Wetter brauchte man irgendeinen Schutz. Also die Zeltevangelisation. Und als die Hirten dann von ihren Herden zu dem Stall gingen, sangen sie vielleicht, so wie ich bin, so muss es sein, um diese Erfahrung der Begegnung Gottes, diese Überführung vielleicht vorzubereiten. Wer weiß. Das sei mal so dahingestellt. Aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum die Hirten etwas mit uns zu tun haben. Es ist eine Botschaft für unsere Zeit. Moment mal, sagt jetzt vielleicht der immer noch an dem Punkt ist, wo er sagt, das ist der Glaube der andere und eigentlich hat das wenig mit mir zu tun. Eigentlich die Hirten, mal ganz ehrlich, wir leben 2000 Jahre später. Wir leben in einer hochmodernen, postmodernen, total technisch weit entwickelten, multikulturellen, pluralistischen Gesellschaft, wo eigentlich jeder glaubt, was er will. Was, bitteschön, haben jetzt mal ehrlich gesagt die Hirten mit uns heute zu tun? Ne? Zumal dieses Erlebnis, das sie da hatten, so abgefahren ist, dass das heute wahrscheinlich kaum, also daran würde man entweder nicht glauben oder man könnte es irgendwie wissenschaftlich belegen, dass das halt so eine, weiß ich nicht, irgendein Licht war, das da gerade mal so entstand, weil irgendwelche Teilchen aufeinander trafen oder weiß ich nicht, die eine Nahtoderfahrung haben und ein Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Ich weiß es nicht. Man würde es irgendwie erklären, vielleicht. Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was können die schon mit uns zu tun haben in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit heute? Zudem ist Weihnachten für die meisten Menschen ja eigentlich nur eine Tradition. Es ist ein traditionelles Fest, in dem man möglicherweise in die Kirche geht, aber außer viel Lichter und Geschenke ist für die meisten Menschen in unserer Welt, westlichen Welt Weihnachten nicht mehr als nur das. Ne? Aber ein wichtiger Punkt steht hier, der mir auch nochmal ganz bewusst geworden ist, sehr ins Auge gesprungen ist. In Vers 11, in dem Bibeltext lesen wir, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Der Engel spricht hier von einem Retter. Und der Name Jesus bedeutet ja der Retter, der Gott rettet. Jeshua, Gott rettet. Und diese Botschaft von dem Erretter hat tatsächlich viel mehr mit uns heute zu tun, als Menschen meinen. Egal, ob sie außerhalb der Kirche sind, ob es nicht ihr Glaube ist, von dem wir hier reden, oder ob sie in der Kirche sind und sie eigentlich mit dem Glauben sehr vertraut sind. Diese Botschaft von dem Retter hat eine ganze Menge von uns zu tun. Vielleicht fragst du dich, Retter? Warum Retter? Wovor sollte ich denn gerettet werden? Ich meine, ich befinde mich nicht in Lebensgefahr. Ich habe eigentlich einen guten Job. Ich lebe halbwegs ein gutes Leben. Ich bin in einer guten Beziehung. Wovor sollte ich gerettet werden? Das sind berechtigte Fragen. Aber die Frage ist, was wir, und das ist der nächste Punkt, was wir wirklich suchen. Wenn wir ehrlich genug sind und genau genug hinsehen, haben wir alle, egal ob gläubig, ob in der Kirche oder völlig weit weg von der Kirche, wir alle haben unsere kleinen Retter. Jeder von uns. Oder wir suchen unsere Retter. Ja, das stimmt. Man könnte einwenden, Moment mal, Retter, wir leben in einer Welt, die sicherer ist als jemals zuvor. Wir leben in einer Welt, wo mehr Wohlstand ist als jemals zuvor, wo mehr Umweltschutz, mehr Menschenrechte sind als je zuvor. Die Technologie hat uns ziemlich weit gebracht. Und doch sind wir Menschen, wahrscheinlich haben wir mehr Angst als je zuvor, vor allen möglichen Dingen, vor der Zukunft, vor dem Versagen, vor Armut, vor Ablehnung. Obwohl wir in dieser Welt leben, gibt es wahrscheinlich mehr Depression und Burnout als jemals zuvor. Ich behaupte das jetzt einfach so. Ich glaube auch, dass man das statistisch, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, also die Statistiken in manchen Bereichen sprechen garantiert dafür, dass die Rate an Menschen, die entmutigt sind, die keinen Sinn im Leben sehen, obwohl sie reich sind, obwohl sie alles haben, diese Zahlen, die steigen. Und gerade jetzt in unserer Zeit, ich meine, eine Zeit der großen Unsicherheit, der Angst. Menschen zerbrechen vielleicht mehr als je zuvor an der Sinnlosigkeit des Lebens. Und die Gesellschaft, in der wir leben, obwohl wir alles haben, ist ja eigentlich durchtränkt von Hoffnungslosigkeit, von Angst und von Verlorenheit. Das ist, ich glaube, jeder, der ehrlich ist, selbst wenn er noch so engagiert ist, selbst wenn er noch so sehr seine Prinzipien, sein integer ist und seinen Prinzipien folgt, wenn er genau hinsieht, sieht er, dass das alles da ist. Und keiner von uns ist davon ausgenommen. Wir alle erleben das mehr oder weniger. Also suchen wir die Menschen und jeder von uns sucht nach einem oder nach vielen kleinen oder großen Rettern, die uns schützen, die unsere Angst und unsere Scham verdecken. Was macht ein Retter? Ein Retter eines Kindes stellt sich schützend davor. Okay? So ist dieses, das ist so ein sehr, so ein Urbild des Retters. Der schützt dich vor irgendetwas. Vielleicht rettet dich der Deich oder der Wall vor dem tosenden Meer, vor der Springflut und du wirst geschützt davor. Er stellt sich davor und deckt dich. Ja, das ist so ein Bild von etwas rettet dich. Vielleicht ist im letzten Moment, weiß nicht, gibt ja solche Geschichten im Krieg, jemand hat hier zufällig irgendwie im besten Fall eine Bibel in der Innentasche seiner Jacke und eine Pistole, eine Kugel, trifft ihn aber natürlich die Bibel und deswegen stirbt er nicht und wird gerettet. Ne? Ganz verklärt. So, also irgendwas schützt uns, irgendwas deckt unsere Verletzlichkeit zu. Ne? Und wenn wir Retter so definieren, dann brauchen wir alle eine Menge Retter. Dann suchen wir alle eine Menge Retter, die unsere Angst und unsere Scham, unsere Verletzlichkeit bedecken. Und so können Retter zum Beispiel Dinge sein, die uns unser Bild nach außen hin schützen, die unser Bild nach außen hin verändern, sodass das, was wir wirklich sind und wie wir uns wirklich fühlen, nicht nach außen tritt. Wir versuchen uns zum Beispiel ein Image aufzubauen und hoffen, dass dieses Image uns rettet vor dem, was wir eigentlich sind oder wie wir uns eigentlich fühlen. Und soziale Medien, alle möglichen Dinge, die dafür da sind, um ein Bild nach außen hin abzugeben, tun das ganz gut. Sie retten uns. Man versucht, schön auszusehen, man versucht, sich von der besten Seite, von der linken Seite vielleicht von der rechten Seite zu fotografieren, weil man denkt, dass die andere Seite hässlich ist. Das machen Menschen. Ja? Wir kleiden uns ganz besonders und wir tun alles Mögliche, um unser Bild nach außen hin schützend vor uns zu stellen. Oder wir denken, dass Geld uns irgendwie rettet. Oder wir denken, dass unser Engagement uns einen Vorteil verschafft. Wir schieben unser Engagement vor und hoffen, dass die Menschen uns als etwas Besonderes ansehen. Dass sie denken, also der hat es wirklich geschafft, der ist so engagiert und der ist so, der hat eine so tolle Persönlichkeit. Und wir hoffen, dass unser Engagement uns rettet. Wir hoffen, dass unser Erfolg uns rettet vor Misserfolg, vor der Angst, bedeutungslos zu werden. Einer der Urängste der Menschen in unserer Gesellschaft ist die Bedeutungslosigkeit. Wer will schon bedeutungslos sein? Wer will schon völlig im Meer der bedeutungslosen, weiß ich nicht, Selbstständigen oder Lehrer oder Künstler oder einfachen Arbeiter in der Fabrik untergehen? Wer will so sein wie jeder andere auch, ohne irgendeinen Unterschied zu machen? Und deswegen lieben wir Helden so sehr. Deswegen lieben wir Filme, wo der Held, der Peter Parker zum Beispiel, der eigentlich ein Niemand ist, von einer Spinne gebissen wird und plötzlich alles kann. Einer, der in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, wird zu einem Held, bekommt ein Image, das ihn und die ganze Welt verändert. Und alle schauen auf ihn. Er hat einen Retter gefunden. Ja, das sind seine Superkräfte. Die haben ihn gerettet, die haben ihn rausgeholt. Wir alle möchten ab und zu vielleicht, wenn wir ehrlich sind, auch ein Held sein. Vielleicht nur für unsere Nachbarn, vielleicht nur für unsere Kollegen. Und diese Sachen wie Geld, Aussehen oder Erfolg, das sind keine schlechten Dinge. Ja? Das sind gute Dinge. Das sind Dinge, die sehr nützlich sind. Aber wir benutzen sie ganz häufig, damit wir gerettet werden. Wir benutzen sie, um uns zu schützen, um sie vor uns zu stellen. Und was tun wir nicht alles, um diese Retter zu finden, um ihnen, um sie festzuhalten, um sie vor uns zu stellen? Was tun wir nicht alles, um das zu bekommen, was sie uns versprechen? Und wenn wir sie dann haben, wenn wir den nötigen Erfolg haben, wenn wir das Aussehen nach außen hin projizieren, dann, wenn wir ehrlich sind, erhoffen wir uns doch eine Zufriedenheit, nicht wahr? Wir wollen zufrieden sein. Wir wollen das, was uns rettet, wir wollen, dass das, was uns rettet, uns Frieden gibt. Die Engel sagten hier genau das Gleiche. Siehe, Moment, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Und später kamen die Engel dazu und sie sagen, und er bringt Frieden, Frieden auf die Erde. Der Retter hat vor allem einen Zweck, nämlich uns Frieden zu schaffen, unserer Seele Frieden zu schaffen. Oder man kann auch sagen, eine Zufriedenheit zu schaffen. Wenn wir das mal umgekehrt sehen, wenn wir mit uns vollkommen zufrieden wären, einen inneren, tiefen Frieden hätten über uns, über unser Aussehen, über unsere Umstände, über unsere Beziehungen, über alles, was unser Leben betrifft. Und wenn die anderen Menschen völlig mit uns zufrieden wären und es gäbe nichts, was zwischen uns steht und sie würden mich vollkommen akzeptieren, es wäre ein echter Frieden zwischenmenschlich, dann müsste ich doch theoretisch, auch bräuchte ich ja keinen Retter, nicht wahr? Dann bräuchte ich nichts, was meine Situation verändert. Dann bräuchte ich mich nicht abquälen. Dann ist es egal, wie ich aussehe. Dann muss ich nicht jeden Tag eine Stunde Workout machen, theoretisch, obwohl das natürlich auch gesund wäre für mich. Dann bräuchte ich das vielleicht gar nicht. Dann bräuchte ich vielleicht gar nicht mehr Geld, wenn ich zufrieden bin. Oder? Aber wir haben diesen Frieden nicht automatisch. Wir haben ihn nicht. Und selbst wenn Menschen all das haben, was sie scheinbar rettet, merken sie früher oder später, irgendwie ist doch nicht dieser Effekt da, den ich mir gewünscht habe. Das ist genauso wie ein Kind, das sich schon ewig dieses eine Geschenk wünscht. Und dann bekommt es dieses Geschenk und es ist kurze Zeit später enttäuscht. Haben wir diese Erfahrung? Ich habe diese Erfahrung machen viele Menschen. Ich meine, ich habe sie auch schon öfter gemacht. Du bekommst das, was du endlich wolltest. Und kurze Zeit später denkst du, irgendwie habe ich mir mehr vorgestellt. Irgendwie, ich weiß es nicht. Manchmal dauert es etwas länger. Manchmal ist die Sache uns auch sehr nützlich. Aber früher oder später merken wir, es ist nicht das, was ich erhofft hatte. Das ist normal. Und das ist deswegen normal, weil unsere Seelen für etwas anderes geschaffen wurden. Wir haben Seelen, die für die Ewigkeit geschaffen wurden. Das steht zum Beispiel im Prediger 3, Vers 11. Dass Gott jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Uns. Und alles von dieser Welt, jeder Retter, der aus dieser Welt kommt oder von dieser Welt ist, jede Sache, die uns einen Frieden verspricht, eine Zufriedenheit, wird uns früher oder später enttäuschen. Wird uns früher oder später mit dem gleichen Problem zurücklassen. Und wir werden es, und die allerletzte Station, wo jeder Retter uns enttäuschen wird, ist, wenn wir aus dieser Welt gehen, weil wir können diesen Retter nicht mitnehmen und er wird uns nicht das geben, was wir uns von ihm erhofft haben, wenn wir aus dieser Welt gehen. Das ist die letzte Station, aber auch vorher schon. Unsere Seele ist für die Ewigkeit gemacht und deswegen kann nichts uns retten, was von dieser Welt kommt, was nicht ewig ist. Aber wo finden wir diesen Frieden? Die Hirten fanden diesen Frieden und diese Freude im Stall, als sie Gott persönlich begegneten. Der Glaube der andere wird nur dann zu deinem persönlichen Glauben, wenn du ihm in deiner Welt begegnest. Wenn du ihm da begegnest, wo du wirklich bist. Dieser Retter kann deine Seele wirklich retten. Und dieser Friede, der durch diesen Retter kommt, ist ein echter Friede, den dir niemand und nichts nehmen kann. Und das ist der große Unterschied. Dieser Friede, den er bringt, der bringt uns durch alle Zeiten und durch alle Umstände. Und deswegen ermutige ich euch, dass der Glaube ein Glaube für dich ist. Und zwar ein ganz persönlicher. Ich ermutige dich, ich fordere dich auf, mach dich auf die Suche. Wie die Hirten. Lass den Glauben, von dem du gehört hast, von dem du vielleicht nur vom Hörensagen wusstest, lass diesen Glauben deinen persönlichen Glauben werden. Und wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Dann wirst du den Retter finden, der dir Frieden gibt, der deine Seele erretten kann. Amen. Wir hören gleich ein Lied über diese Nacht, ihr könnt schon hochkommen, über diese Nacht, in der die Hirten waren. Dieses Lied heißt, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Große Freude verkünde ich euch. Und vielleicht denkst du während dieses Liedes nach, ob du diesen Retter kennst, ob dieser Glaube ein persönlicher Glaube geworden ist für dich. Und ihr könnt schon anfangen zu spielen und dann spreche ich noch ein Gebet. Unser Herr Jesus, danke, dass du unser Retter sein willst. Dass all die anderen Retter, die wir suchen, die uns schützen sollen, die uns, die unsere Scham, unsere Angst bedecken sollen,